Sozialismus, Friedenstraum, Planstaat, rosarot, pudrig. Der Kommunismus, das wird's. Ihr seid dabei.
Ihr seid dabei bei diesem Doku-Podcast mit Friedrich Lichtenstein und mir, Jennifer Endo. Lichtenstein in Stalinstadt, Folge 2 von 5, Utopie und Alltag. Anfang der 50er Jahre wird ganz im Osten der DDR eine neue Stadt errichtet. Stalinstadt. Heute besser bekannt als Eisenhüttenstadt. Das war die erste deutsche Stadt, die komplett am Reißbrett entstanden ist. In Mitteleuropa haben wir normalerweise Städte, die eine ellenlange Geschichte haben. Aber diese Stadt ist neu. In Stalinstadt sollten alle Grundlagen geschaffen werden, um als sozialistische Gesellschaft an den Start zu gehen. Das heißt, die Leute sind alle gleichgestellt. Privateigentum ist so gut wie passé, sprich, keiner besitzt mehr ein eigenes Haus oder hat eine eigene Firma, aber jeder hat Arbeit und am Ende steht der Weltfrieden. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal ein paar Jahre her, Deutschland frisch geteilt und die DDR im Kleinkindalter. Alles musste neu aufgebaut werden. Zu den Grundsätzen des Städtebaus der DDR gehörte, dass Städte von der Industrie für die Industrie gebaut wurden. Stalinstadt wurde für die Schwerindustrie gebaut. Für das Eisenhüttenkombinat Ost, das ECO. 500.000 Tonnen Roheisen sollten hier pro Jahr hergestellt werden. Und deswegen plante man erstmal mit 20.000 Einwohnern. Zur Eröffnung gab es eine große Party.
Wir haben diesen Hochofen oft gesehen. Wir haben ihn wachsen sehen. Und viele, die heute hier vor ihm stehen, die mögen beeindruckt sein von der Größe und Gewaltigkeit dieses Bauwerkes. Aber wir müssen immer daran denken. Bei Tag und Nacht, bei Sonne, Regen, Hitze und Sturm haben Menschen an diesen Bauteilen gestanden, haben geschweißt und genietet. Und obwohl der Arbeitslärm heute aus Anlass dieser feierlichen Stunde für wenige Augenblicke schweigt, so darf man immer wieder nur daran denken, dass dieses große Kombinat ein Ergebnis der kollektiven Arbeit all der vielen tausend Menschen ist, die jetzt unter den Klängen der Nationalhymne in Richtung ihres Werkes laufen.
Ja, das ECO ist richtig groß. Und dann sind alle immer hingefahren und die Stadt war immer im Schichtwechsel, im Rhythmus der Schichten, belebt oder unbelebt. Wenn der Schichtwechsel war, war die Stadt voll. Ansonsten war sie auch leer. Einer Onkel, der hat tatsächlich gedacht, das ist irgendein Wetter oder ein kosmisches Phänomen, dieser Widerschein des Abstichs. Da wird der flüssige Stahl rausgelassen aus so großen Kannen, sag ich mal, und der glüht dann halt. Ne? Und dann fließt er da raus in die Form, wird dann zu Stahl und dann zu Blech gewalzt. Es gab dann immer diesen roten Himmel. Beim Abstich, das hat sich da oben dann so reflektiert von diesem Glut, von dieser Glut. Und der war dann, haben wir alle totgelacht, weil er doch der Experte ist und der an der Sternwarte arbeitet und der das nicht wusste. Es war aber romantisch immer, wenn man oben auf den Diehloer Bergen war und konnte dann diesen Himmel sehen, diesen Abstich, war positiv.
Und hat man das auch gerochen? Gab es Smog? Wie war denn die Luft in Eisenhüttenstadt?
Die Luft war sauber in Eisenhüttenstadt, ja. Die Eltern von meiner Mutter, die haben gesagt, Mensch, Eisenhüttenstadt ist ja toll, da hat man weiße Popel. Das fanden die ganz toll, dass man da weiße Popel hat. Keine schwarzen. Vom Ruß.
Eisenhüttenstadt zählt gegenwärtig 40.000 Einwohner. Doch mit dem weiteren Ausbau des Kombinates wächst diese Zahl von Tag zu Tag. Bis 1975 werden hier mehr als 60.000 Menschen wohnen. Arbeiter, Monteure und Spezialisten kommen aus allen Himmelsrichtungen in die junge Stadt.
Es herrschte der Kampf der Systeme. Ost gegen West, USA gegen Sowjetunion, BRD gegen DDR. Das war der Kalte Krieg. Für den Wiederaufbau brauchte man Stahl. Für neue Traktoren, für Häuser, für alles Mögliche. In Deutschland kam der bislang vor allem aus dem Ruhrgebiet, also aus dem Westen. Das heißt, die DDR braucht ihr eigenes Werk, um unabhängiger zu sein. Die Rohstoffe kamen jetzt aus der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen.
Also einmal ist ja so, dass der Osten schon immer auch der ärmere und schwächere Teil von Deutschland war. Das ist ja so. Die Uckermark war schon immer arm und so. Ich meine, da drüben gab es auch zwar das Bayern, aber die großen am Rhein liegenden Städte. Man muss sagen, dass die Nordsee ist größer als die Ostsee, der Rhein ist größer als die Elbe und die Alpen sind größer als das Elbsandsteingebirge. Das war schon mal alles viel größer und wohlhabender vom Anfang an. Dann kam die Sowjetunion. Die hat ja ihren Sieg so gefeiert, dass die tatsächlich ja auch viel rausgetragen haben aus dem Osten Deutschlands. Und die Amerikaner, die waren natürlich sehr schlau. Die haben ja auch den Kapitalismus, sage ich mal, erfunden oder normal so nicht erfunden, aber diesen Turbo und neueren Kapitalismus verstanden. Die haben ganz viel reingetragen in den Westen. Ne? Dann glaube ich auch, dass dadurch, dass im Osten Betriebe und Banken und alles enteignet wurden, sind viele auch rübergegangen in den Westen, die großes Besitz hatten, Eigentum. Die sind dann irgendwie enteignet worden und sind die rübergegangen, sind ja nicht geblieben. Und dass auch zum Beispiel die Regierung der DDR, das waren ja dann auch viele Leute, die im KZ waren. Die waren auf der anderen Seite. Die wurden eingesperrt, weil sie gegen Nazis waren. Und im Westen gab es dann schon noch ein paar, die relativ nah am System waren. Und das, sagen wir so, das sind so gewaltige Gegensätze. Und die einen haben die Tradition von Reichtum und Macht und die anderen sind ganz neu auf dem Parkett. Ne? Das sind einfach die Entmachteten, die sind die Eingesperrten, die doch Beraubten, die Gedemütigten. Und dann ist ja auch so, dann gab es ja so einen Proletenkult. Es soll so sein, dass der Arbeiter am Bauernstaat jetzt, das sind jetzt die neuen Chefs, die sind die Tollen. Die sind natürlich auch nicht ganz so gut ausgebildet gewesen wie jetzt bürgerliche Eliten. Und die mussten auch immer ein bisschen was lernen. Und die haben ja auch erstmal auch viele andere Sachen gelernt unter den Nationalsozialisten oder in diesem. Wie sollen die das jetzt so schnell in den Kopf kriegen, dass sie diese Utopie gestalten und sagen, okay, das gibt kein Privateigentum mehr, das ist alles Volkseigentum. Dabei haben sie vorher ja das größte Interesse, da haben sie gekämpft mit allem, dass man Privateigentum haben muss. Das ist das Ding. Ja, wie sollen die das so schnell lernen?
Meine Generation sollte mit diesen Gedanken dann schon direkt aufwachsen. So wurde es uns immer und immer wieder erzählt.
Dass wir also unsere sozialistische DDR nur so gestalten konnten, wie wir sie heute nutzen und immer schöner gestalten, weil wir das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln geschaffen haben. Und diese politische Macht, das muss man auch jungen Gesprächspartnern begreiflich machen, haben die Älteren fest in die Hand genommen, haben sie nie aus der Hand gegeben, auch unter dem Trommelfeuer des Klassengegners. Und unsere jungen Arbeiter, selbst unsere Lehrlinge, müssen das auch begreifen.
Ich war immer stolz, wenn ich in der Schule erzählen konnte, dass meine Eltern nicht im Ego arbeiten.
Was sind deine ersten Erinnerungen an Stalinstadt? Wie war denn deine Kindheit?
Man kommt aus dem Leib der Mutter, ist wirklich ganz klein, kann sich nicht bewegen, wird mit dem Kinderwagen da rumgeschoben. Und der erste Kontakt zur Welt, wenn man da rausguckt aus dem Kinderwagen, die Wäscheleien, dann die Häuser, dann steht man auf und läuft, dann sind es die Gehwegplatten, die Rasenkanten, das ist der Geruch von den Reinigungsmitteln in Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten, die Bausteine, die Farben. Und das hat mich geprägt und ich habe meine Kindheit immer als sehr schön empfunden. Ich fand es toll, ich hatte es gut. Na, früher waren hier ganz viele Kinder, da sieht man ja auch, wie die Stadt angelegt wurde. Junge Menschen sind hierher gekommen und überall sind Kinderkrippen und Kindergärten, alles fußläufig entfernt, viele, viele Schulen. Hier waren viele Kinder, ja. Also ich fand das alles ganz, als Kleiner, so wenn ich mich erinnere, dachte ich, ach, wie toll. Und es ist auch unique so ein bisschen, das haben nicht so viele gehabt. So ein Mittelalterstädtchen oder Gründerzeitarchitektur, in denen so Leute groß geworden sind, das gab es öfter. Aber so eine Idealstadt, die so in den Sand gesetzt wurde, sag ich mal, gab es nicht so oft. Und da dachte ich mir, ja, ist eigentlich unique.
Mann, also diese Statuen hier in Eisenhüttenstadt ist schon auch speziell, finde ich. Da jetzt die Vögel hinter dir, ich weiß
nicht. Ja, die sind toll. Mir gefällt. Ich bin so geprägt.
Als ich mit dir durch die Stadt gelaufen bin, ist mir aufgefallen, wie viele Skulpturen es dort gibt, Statuen von Tieren und Menschen. Ich habe dann nochmal nachgelesen, Anfang der 80er gab es ungefähr 70 künstlerische Arbeiten im Stadtbild. Da kamen später dann sogar noch welche dazu. Aber vor allem soll das Friedrich-Wolf-Theater mit fast 800 Sitzplätzen das Ding gewesen sein. Kannst du dich an all das erinnern, an diesen Stellenwert von Kultur?
Also Kultur spielte eine große Rolle auch. Das ist schon anders, ja. Das war ja auch das Lustige, dass im Westen die größten Häuser waren eben die Banken und Sparkassen und sowas alles. Ne? Und im Osten waren die größten Häuser die Kulturpaläste. Das ist schon ein Unterschied.
Im Herbst 1959, das Eisenhüttenkombinat. Unsere Geschichte beginnt in Schicht C. Ein Arbeiter wie viele ist Meister der Erzaufbereitung. Mit seiner Brigade kämpft er um die vorfristige Erfüllung des Jahresplanes.
Kollegen, ich mache den Vorschlag. Wir bilden in unserer Schicht ein Arbeitertheater.
Ein Arbeitertheater? Der Gedanke musste erst einmal verdaut werden. Einige Kollegen waren gleich bereit mitzumachen. Mancher will es sich erst einmal überlegen.
So, unsere Probe geht weiter.
Intendant Klingner ließ eine Etüde spielen. Der Hochöfner Lessig soll der Kindergärtnerin Renate Bahn eine Liebeserklärung machen.
Was lesen Sie da für ein interessantes Buch?
Das sehen Sie doch.
Ich wüsste etwas Schöneres bei diesen herrlichen Wetten.
Das machte natürlich Spaß. Und während die Stalinstädter hier in ihrem Friedrich-Wolf-Theater Zeuge eines großen und neuartigen Kulturereignisses sind, arbeitet die Nachtschicht in ihrem Werk. Werden Heldentaten der Produktion vollbracht, wird mehr und mehr Eisen geschmolzen.
Natürlich geht es um die Wirtschaft. Ich meine, das ist ganz klar. Das war ja letztendlich das, was der DDR das Genick gebrochen hat, dass die Wirtschaft nicht so gut im Griff hatten. Also es musste schon um Wirtschaft gehen. Aber es ging erstaunlich viel auch um Kultur. Es war ein großer Bestandteil der Propaganda und Künstler wurden sehr geschätzt. Die wurden zwar auch reglementiert natürlich klar und überwacht auf jeden Fall, aber sie wurden auch geschätzt und man hat auch Versprechen eingehalten. Wenn man also das studiert hat in der DDR, dann wusste man, man kann davon bis zum Tode leben. Und es wird immer ein Bild abgekauft oder immer eine Skulptur. Man ist nicht dann arbeitslos. Ne? Und das ist schon merkwürdig. Und man hat dann aber auch, so habe ich das gelernt, immer gelernt, dass man seine Kunst und Kultur auch immer für das Volk auch machen soll, dass den Leuten das gut geht, dass man deshalb, dass deshalb gefördert wird, damit die reichere Menschen werden, also emotional reicher und schlau und ästhetisch gebildet werden. Und auch mit einer neuen Kunst, mit neuen Parametern. Und da hatte man schon den Eindruck, als hätte man einen besonderen Status, wenn man ein Künstler sein darf. Wurde auch instrumentalisiert, ganz sicher. Aber immer noch mit der Überschrift besseres Leben, Frieden und gut sein. Ich habe das bis heute noch in mir, dass ich versuche, sehr spezialisiert oder elitär und ausgetüftelte Kunst zu machen als Performer. Ich bin ja Performer. Aber dass ich doch irgendwie am Ende will, dass es viele verstehen. Das ist bei mir auch so hängen geblieben, dass das so ein, dass man da nicht, dass man aber beides macht.
Am ehemaligen Kaufhaus Magnet, da wo die Lindenallee schon fast in die Straße der Republik fließt, befindet sich heute noch ein großes Mosaik von Walter Womacker aus dem Jahr 1965.
Also wir haben ein vertikales, aufgerichtetes Bild. Das ist ein Mosaik. Es ist, gibt eine große Friedenstaube, die aus einer Arbeiterhand entlassen wird. Und in dem Arm gibt es dann eben Leute, die modernste Technik haben, Telefon und Computer, aber auch einen Kranführer und andere, die im Bergwerk arbeiten. Und es gibt so ganz tolle Arbeiter halt. Dahinter ist sicherlich so ein Kessel, in dem geschmolzenes Eisen dann aufbewahrt wird, das Stahlwerk, das Rote da hinten. Ja, die Sonne ganz oben in drei Fahnen.
Von der Sowjetunion, von der Volksrepublik Polen und von der DDR Ähnliche Mosaike oder Wandbilder fand man auch im Rathaus oder im Friedrich-Wolf-Theater. Mosaike, Fliesenarbeiten, Wandbilder, Stucksachen, vielleicht ein bisschen weniger aufwendig, waren auch an den Häusern in den Plattenbausiedlungen. Da waren dann Bäume oder Tiere oder glückliche Kinder, Familien, Friedenstauben, diese Sachen halt. Angeblich dazu da, damit die Kinder ihre Häuser wiederfinden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mich nie danach orientiert. Aber kann schon sein. Ich bin ja nicht das Maß aller Dinge, ne? Aber diese Bilder, diese Ikonografie, diese Anmutung dieser Bilder aus den frühen 50er Jahren, die sind mir dann auch immer wieder mal woanders begegnet. Auch da, wo ich erstmal nicht mit ihnen gerechnet habe. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. In Bad Gastein komme ich da in so ein Hotel und gucke mir das so an und denke mir, das sieht ja aus wie in Eisenstadt, wie in unserem Friedrich-Wolf-Theater. Das ist so, so eine Wandbilder hatten wir da bei uns, ne? Und dann sagt er aber, naja, das Bild ist genau von der anderen Seite, ne? Das war eben, und das kann man nicht unterscheiden. Also es sieht genauso aus. Die ganze Farbgebung, die ganze, wie soll das auch sein? Die sind da alle durch die gleiche Schule gegangen, die haben die gleichen, da konnte nicht so schnell was Neues entstehen, ne? Die andere Seite. Von denen, die davor heftig unterwegs waren. Von den Nationalsozialisten. Das ist eh das Seltsame, dass die neue Ordnung, das neue System des Sozialismus aus der Ferne plötzlich aussah wie eben die andere Seite. Da gab es dann auch Fackelaufmärsche, eine Staatsjugend in Uniform, die FDJ, großen Geheimdienstapparat, der Menschen richtig wehgetan hat. Alles für die Ideologie. Tja, so war's.
Ich laufe mal hier so ein bisschen rum.
Oh.
Ich beeile mich auch wie nix. Nee, das ist ja nicht schön.
Wir laufen weiter über den großen Paradeplatz. Ich habe ihn nur kennengelernt als Zirkusplatz, aber Zirkus gibt's ja nicht mehr. Ist ja verboten. Und der jetzt ein großer Parkplatz ist. Parkplatz wird auch verschwinden. Bald gibt es keine Autos mehr. Wir werden es noch erleben. Am protzigen Rathaus vorbei, rein in den Wohnkomplex 2. Da stehen heute fein sanierte Häuser im Zuckerbäckerstil mit Säulen und Pfeilern, Gesimsen und so weiter. Wirklich hübsch, eine pudrige, rosarote Welt. Die lassen wir links liegen und es geht in Richtung meiner Wirkungsstätte von damals, in den Wohnkomplex 3, wo ich natürlich nicht allein gelebt habe. Ich war ja kein König, ich war ein Kind.
Wie fand auch meine Mutter immer toll.
Ernsthaft?
Die erste Frau in meinem Leben. Und die fand ich immer toll. Und so finde ich auch die Skulpturen toll. Die ersten Skulpturen in meinem Leben. Hier habe ich gewohnt. Hier in dem Boden. Und ganz oben auf der Ecke.
Direkt an einer großen Schule. Der damals dritten Polytechnischen Oberschule Wilhelm Pieck. Benannt nach dem ersten und einzigen Staatspräsidenten der DDR. Das Schulsystem ging so, dass alle bis zur 10. Klasse gemeinsam zur Schule gingen. Ein paar Leute durften dann auf die erweiterten Oberschulen zum Abitur.
Ich habe auf ein Fenster geguckt, habe den Schulhof gesehen und konnte überall und schon relativ früh als Kind auch alleine hinlaufen. War alles sehr nah.
Können wir auch noch mal vor die Schule?
Ja, ich finde auch schön, die Schule.
Pioniere sind alle sehr stolz darauf, hier in der ersten sozialistischen Schule Deutschlands lernen zu dürfen. Und wir wollen versuchen, diese Schule recht zu schonen, damit auch noch nach uns viele Schüler darin lernen können. Wir wollen alle Kräfte anstrengen, damit wir später in unserem Leben auch einmal tüchtige Techniker, Schmelzer und Hochöfner werden können.
Hier war der Appell, Morgenappell, und hatte nachgelassen. Das habe ich mir echt gemerkt hier, diese Anordnung. Das habe ich so, diese Architektur, ne? Das ist so, das ist wie so eine Theaterbühne. Die Treppe geht da hoch und so. Das ist so, so opernhaft. Das dachte ich mir, könnte ich mal so eine große Freilichtinszenierung, eine Revue. Habe mir das alles überlegt, wie das ist mit Licht und so und Skulpturen, Musik. Wie so ein Mittelaltermarkt, dass man die Leute sagt, also auffordert, habt ihr noch Sachen aus den 50ern, dann zieht euch die an. Habt ihr noch Autos oder andere Sachen aus den 50ern, dann bringt die mit und machen wir hier so ein Gebiet, beleuchten die Häuser rosa und stellen Lautsprecher auf und machen diese Musik von einem, wie so ein Revue-Film, wie Parapluie de Cherbourg, so ein Film aus den 50ern. Und dann findet hier so eine Art Operette statt, wo so ein Liebespaar langläuft und so eine Phantomfreude, eine filmische, ja, also dass man das so einrichtet, ne, wie so eine Operette.
Meine Damen und Herren, ich glaube, unsere Überraschung ist gelungen. Was wäre wohl ein Auftritt hier in Stalinstadt beim Hüttenfest, beim 10. Geburtstag ohne unsere sowjetischen Freunde?
Ja, hier habe ich gewohnt, hier war meine Schule. Das war paradiesisch, ne? Da vorne war mein Kindergarten. Ja, hier haben wir gewohnt. Und der Baum, den habe ich noch erlebt, wie der ganz klein war. Und ich war auch klein. Und konnte ich am Fenster stehen und habe den Baum nicht gesehen. Und dann bin ich gewachsen. Und dann ist der Baum auch gewachsen. Und dann konnte ich den Baum sehen, obwohl ich also am Fenster stand. Ja. Die Straße gefegt, mein Kinderzimmer, da habe ich rausgeguckt. Und manchmal sind wir ja im Sportunterricht gelaufen, hier im Kreis, um diesen Platz. Und meine Mutter hatte immer die Wäsche, die Betten aufgeschlagen und über das Gitter gelegt, damit die lüften, ne? die Betten. Meine Mutter war Kindergärtnerin. Seitdem ich gehört habe, dass die Mutter von Harald Schmidt auch Kindergärtnerin war, erzähle ich das auch immer voller Stolz. Meine Mutter war auch Kindergärtnerin. Auf meine Eltern war ich stolz. Die haben viel unternommen und fand unsere Wohnung auch schön und unser Häuschen am See. Und also ich fand meine Mutter immer sehr schön. Das war eine schöne Frau. So haben wir das wahrgenommen als Kinder. Aber es geht, glaube ich, vielen Jungs so, dass die ihre Mutter sehr schön finden. Sie war blondiert. War sehr handwerklich, hat ganz viele Sachen gemacht. Sie hat auf dem Boden, hatte sie einen Webstuhl, sie hat gestrickt, sie hat auch gekunststopft. Also sie hat für Leute, die ein Brandloch in ihrem Anzug hatten, hat die dann so ein Heftchen aus der Jacke genommen, wo so eine Stoffprobe war. Da hat sie die einzelnen Fäden abgezogen und hat die dann genau so, wie sie die abgezogen hat, dort wieder reingewebt, sodass man das Loch später nicht gesehen hat.
Klingt ein bisschen wie so ein analoges Photoshop.
Ja, genau. Auch richtig aufwendig, unglaublich. Und das hat die da abends gemacht, nach der Arbeit auch. Und dann hat sie auch später dann, gab es eine Knete, die hieß Suralin. Da hat sie mit Suralin geknetet. Und das konnte man dann im Ofen brennen. Und da hatte sie so Anstecker und Broschen aus Knete geformt, die so aussahen wie kleine Blumen, Rosen und so weiter. Das hat sie dann auch verkauft unter Kollegen, so für kleines Geld. Das haben wir dann so für den Urlaub verwendet. Und dann gab es meinen Vater. Er war Zahntechnikermeister. Und wir hatten ein Auto. In den Anfängen gab es nur noch einen anderen Menschen in unserer Straße, der ein Auto hatte. Später kamen natürlich noch Autos dazu. Klar. Aber am Anfang gab es nur zwei Autos in der Maxim-Gorki-Straße.
Was für ein Typ war denn dein Vater, Friedrich?
Ja, der war lustig. Wie gesagt, wir haben uns immer gewundert, wie so ein komischer Mann so eine tolle Frau kriegt. Ja, mein Vater war sehr, sehr dünn, viele Jahre, ganz, ganz dünn. Aber sehr lustig, sehr frivol. Der hat da auch immer viel angestrebt, hat immer viel gemacht. War immer auf Urlaub aus, wir haben wirklich richtig viel Urlaub gemacht. Jede freie Tage waren wir weg. Also auch Urlaub war bei uns teuer und dafür haben die, glaube ich, ihr Geld ausgegeben, ne? Wir waren halt auch Nudisten, so FKK-Strand, was man den Ossis ja so unterstellt, was sie da so hängen geblieben sind. Aber das hatte wirklich eine ganz andere Bedeutung im Osten, als es jetzt im Westen so ein Swingerclub wäre. Das kann man wirklich nicht übertragen. Das kann man auch keinem erklären. Das war wirklich was ganz, ganz, ganz anderes.
Dies ist die Geschichte eines peinlichen Waldsees, den sich eine Handvoll Nudisten Anfang der 50er Jahre für sich erschlossen hatten. Ganz im Sinne der durch den Krieg etwas in Mitleidenschaft gezogenen Aufmerksamkeit für den nackten Körper. Spiel an der frischen Luft, munteres Gitarrengeklimper, das war ihr Platz für die Wochenenden oder wenn es mal einen freien Tag gab. Die großen Ferien verbrachten sie nackt an der Ostsee, das ist klar. Die Ausflüge an diesen See wurden ausgedehnter. Man blieb über Nacht. Es war eine Frage der Zeit, dass hier ein kleiner Campingplatz entstehen würde. Das war die Zeit der kleineren und mittleren Hauszelte. Das sind die mit den spitzen, steilen Dächern. Dunkle Erdfarben, Khaki, Brauntöne beherrschten die sorgfältig ausgesuchten Plätze unter den großen, locker stehenden Kiefern in Ufernähe.
Also wir haben ja jeden freien Tag genutzt, um Urlaub zu machen. Wir waren immer weg. Weiß gar nicht, was die Leute so an den Wochenenden hier gemacht haben. Wir waren immer weg.
So, aus vielen Gegenden unserer Republik, ja aus Westdeutschland, überall her kamen die Menschen, um eine neue Heimat hier zu finden in Stalinstadt. Und einige dieser Menschen habe ich jetzt bei mir hier auf der Bühne.
Verlassen wir also kurz Friedrich und gehen zu einer Frau, die sich noch sehr gut an die Wochenenden in der Stadt erinnern kann.
Ich heiße Karin Dickhoff. Ich bin mit in diesem Jahr 70 geworden und bin seit 56, also mit 5 Jahren hierher gekommen. Und habe die Stadt aufbauen sehen, in Aufbruchsstimmung gesehen, immer wachsen sehen.
Karin Dickhoff ist fast schon ihr ganzes Leben lang mit dem Aktivisten verbunden. Das ist ein Ausflugsziel in der Karl-Marx-Straße und es ist ein riesiges Gebäude.
Das war absolut das Familienziel in den 50er Jahren nach seiner Entstehung. Da war unten das Restaurant voll mit Familie. Jede Familie hatte ihre Tafel. Und dann wurde Jugendweihe gefeiert, dann wurden Hochzeiten gefeiert. Also hier spielte sich im Grunde genommen alles ab, was gesellschaftlich oder freizeitmäßig stattfand hier in der Stadt, ne? Da fuhren die Serviererinnen mit Spitzenschürzchen und Servierwagen durch die Reihen, boten Kuchen an. Also das war für die Zeit was ganz Enormes. Also da Arbeiter haben sich was gönnen können und haben sich dafür schick gemacht, wenn sie tanzen gingen. Nicht? Oder wenn man zum Sonntagsnachmittagskaffee ging. Viel Live-Musik, später dann Disco-Zeit, überall Disco-Zeit, auch bei Abendveranstaltungen. Es gab nicht diese sozialen Unterschiede, noch nicht zu dieser Zeit, in den 50er, 60er Jahren. Es waren irgendwo alle auf einer Ebene. Von daher hat man gearbeitet zusammen und dann auch gefeiert zusammen. Nicht? Die Stadt hatte ja auch noch viel junge Frauen und da waren die Gaststätten voll. Und da haben die Gaststätten gar nicht ausgereicht. Es gab ja in jedem Wohngebiet eine Tanzgaststätte. Die waren alle voll, von Freitag bis Sonntag. Ne? Da ging es hier Donnerstagabend ging's los mit sogenanntem Witwenbrei. Dann war Freitag Sonnabendtanz und Sonntagnachmittag war Familiennachmittag. So, und dann war Schluss. Dann gingen sie Montag wieder alle arbeiten bis Donnerstag.
Wo früher getanzt wurde, sind heute Büros. Nur in einem kleinen Teil des Gebäudes ist wieder eine Gaststätte, die auch Aktivist heißt. Karin Dickhoff arbeitet dort bis heute fast jeden Abend als Kellnerin. Zurück zu Friedrich.
Also, wenn man früher hier diese Straße entlang gelaufen ist, dann hingen da öfter mal Spruchbänder. Gerade auf den wichtigen Hauptstraßen. Zu besonderen Feiertagen. Losung für den Sozialismus auf roten Tüchern und Stoffen. Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden oder so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Oder auch schön, Frauen und Mädchen, alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, für das Glück unserer Kinder und solche Sachen halt. Ne? Jedes Fenster hatte einen Fahnenhalter, da steckten dann die Fahnen zu den besonderen Feiertagen. Es gab Lautsprecher an den Laternen, da gab es sonntags Musik aus diesen Lautsprechern. Hat man manchmal sein Auto gewaschen und Musik gehört. Eine richtige Truman-Show, das kann man schon sagen.
Aus sowjetischem Erz und polnischer Kohle schmelzen deutsche Arbeiter hier Roheisen für unsere Friedenswirtschaft. Die Arbeit der Hochöfner, Schmelzer und Gießer dient dem Frieden. Durch hervorragende Produktionstaten unterstützen sie die Friedenspolitik unserer Regierung.
Keiner hat es ernst genommen. Also mir ist niemand aufgetaucht im Leben, der dann wirklich diesen Spruch geglaubt hat, sag ich mal, oder diese Sprüche geglaubt hat. Ne? Und die hingen da, ja, aber das hat keiner für bare Münze genommen. Man hat sich auch drüber totgelacht. Das war ja auch immer das Ding, dass die Leute sich sehr darüber totgelacht haben oder das sehr kritisch sahen von Anfang an.
Harte Propaganda, ne? Und wann? Denn irgendwann relativ schnell, auch in meinen jungen Jahren, ging es immer um den Westen. Da hat man mal sehnsüchtig rübergeguckt und dachte, scheiße, wir sind hier auf der falschen Seite. Ne? Im Westen ist alles viel schöner.
Dieser Unmut und diese Unzufriedenheit begannen auch hier in den 70er Jahren.
Um mich herum waren es immer nur Nörgelbacken. Also die haben alle immer nur, oh, mach dich schon wieder und so, ne, da, geh mal dahin und so, lass es abhauen. Und das, man hat es nie gern gemacht.
Stalinstadt ist die erste sozialistische Stadt Deutschlands gewesen. Doch nach der Aufbruchsstimmung kommt ziemlich schnell die Ernüchterung. Warum? Darum geht's in der nächsten Folge.
Das war die Folge unserer Sendereihe Schulen der sozialistischen Arbeit. Sie stand unter dem Thema Die DDR, unser sozialistisches Vaterland.
Und ich weiß, die Dinge ändern sich. Manche Sachen bleiben, es gibt Sachen, die verschwinden. Es gibt Sachen, die sind nagelneu. Und es gibt Sachen, die kommen immer wieder. Zum Beispiel dieser Song.
Lichtenstein in Stalinstadt mit Friedrich Lichtenstein und Jennifer Endo. Folge 2: Utopie und Alltag. Alle 5 Folgen in der ARD Audiothek. In diesem Doku-Podcast werden manchmal Begriffe und Wörter verwendet, die vor allem in der DDR genutzt wurden. Wir haben dazu einen Glossar aufbereitet. Der Link dazu steht in den Shownotes. Eine Produktion von Studio J. Gefördert von Kulturgemeinschaften. Im Auftrag des Museum Utopie und Alltag und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.